Ich möchte uns heute Morgen zur ersten Stelle lesen aus dem Epheserbrief. Es ist bekannt, so aus dem 6. Kapitel ab 11. Und ich lese schon 10 wegen dem Zusammenhang. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da hat uns gerade vom Sieg berichtet. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wenn man über Sieg redet, dass man sich dann bewusst ist, Sieg kann es nur geben, wo ein Kampf ist. Und hier sagt die Bibel, es tobt ein ungeheurer Kampf scheinbar in der unsichtbaren Welt. Wir haben das ja schon oft behandelt, aber mir geht es heute speziell um ein paar Dinge, die sich um uns herum ereignen. Und zwar, er sagt hier, es hat hier praktisch Weltbeherrscher, das steht im Griechischen Kosmokratoren, Weltbeherrscher der Finsternis, das heißt Finsternismächte, die die Welt beherrschen. Und zwar diese Weltzeit, das steht im Griechischen Äon, das heißt dieser Abschnitt, wo jetzt hier praktisch Gnadezeit ist. Und er erklärt dann und sagt, das sind geistliche Mächte der Bosheit, es geht also um Böses, also praktisch unsichtbar in der himmlischen Welt. Das heißt, in der Transzendenz hat es diese Mächte und gegen die geht unser Kampf. Nie gegen Personen, gegen Fleisch und Blut. Hinter Personen steht in der Regel Kräfte oder Mächte, die sie beeinflussen. Aber hier letztendlich geht es darum, einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Was mir jetzt ganz wichtig ist, man kann das theoretisch alles absolut verstehen, man kann theoretisch das abhandeln und trotzdem passiert nichts. Und zwar vom Sieg her. Es hat mit dem zu tun, man muss sich bewusst sein, dieser Kampf tobt eigentlich, wenn heute Morgen jemand aufsteht und in eine Gemeinde gehen will oder dem Herrn dienen will, dann beginnt dieser Kampf schon lang. Spätestens, wenn ich meine Augen öffne, ist der Kampf im vollständigen Gange. Und zwar, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel jetzt heute Morgen bestimmte Leute nicht da sind. Ist auch keine Frage. Es gibt dann wieder Menschen, die werden gar nicht kommen heute Morgen, weil bereits die Schlacht schon verloren wurde, bevor sie angefangen hat. Weil der Teufel bereits alles getan hat, dass sie gar nicht kommen. Und es gibt 100.000 Gründe, nicht zu kommen. Das weiß jeder. So wie ein Bruder mir mal sagte, bezüglich des Gebets. Er sagt, der Teufel greift mich so radikal an, dass ich mich manchmal in die Gegenwart Gottes schleifen muss. Hat mich immer beeindruckt. Schleifen. Ich muss mich in die Gegenwart Gottes schleifen. Und das ist der Grund. Es geht ein Kampf um mich. Es geht ein Kampf um dich. Der Teufel kämpft um uns. Und zwar in der Transzendenz mit diesen Mächten. Und dieser Kampf, der geht um mein Herz. Und das ist der Grund, wo manche da sind, wo manche nicht da sind. Das ist der Normalzustand. Jetzt haben wir gerade im Epheser gelesen, er sagt hier, dieser Kampf tobt in der geistlichen Welt. In Matthäus 13 erklärt der Herr Jesus noch mal, also ausführlichst, was sich hier zum Beispiel, ich möchte zwei Teile zeigen, zuerst ein kurzer, wo es um die geht, die nicht wiedergeboren sind, die nicht gläubig sind. Er zeigt hier auf in diesem Kapitel der Gleichnisse, da erklärt er dann letztendlich, wie das geistlich funktioniert, dass es zum Beispiel geistlich zur Reaktion kommt oder geistlich zu keiner Reaktion kommt. Man nennt das ja Erweckung. Das heißt, dieser Kampf ums Herz eines Menschen. Und es gibt keine Regel, sondern Herr Jesus sagt jetzt ganz einfach, ich möchte nur lesen aus Matthäus 13, von 18 bis 23. Er erklärt jetzt dieses Gleichnis vom Säen. Er sagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das heißt, einmal hat der Teufel immer die gleiche Taktik. Er geht hin und bewirkt, dass ein Mensch etwas nicht versteht. Und wenn er es dann nicht versteht, dann löscht er es. Das ist schon mal die eine Taktik. Jetzt wird uns schon klar, der Kampf geht über meine Sinne. Also Jesus zeigt es auch ganz klar, der Kampf geht zuerst einmal über meine Sinne. Das heißt, er geht über meine Augen, so ist die Eva verführt worden, sie sah, dass der Baum gut war. Und das Zweite geht über meine Ohren, das heißt über meine Hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, dieser Kampf richtet sich gegen mich als Person auf meine Sinne, um mich anzugreifen. Natürlich bewirken dann diese Angriffe dieser Finsternismächte bei einem Mensch, sowohl über die Augen als auch über die Ohren, dass innerliche Reaktion geschieht. Und das ist dann das, was wir Gefühl nennen. Da kommen dann Gefühle, da kommen dann Reaktionen aus meinem Herz heraus, wo ich mich dann elend fühle, wo ich mich, sagen wir, kaputt fühle, wo ich letztendlich verzweifle. Diese ganzen Reaktionen kommen von außen. Natürlich ist der Stoff, dass das bei mir ausgelöst werden kann, da, nämlich das Fleisch, die unerlöste Natur. Aber der Angriff geschieht von außen. Jesus zeigt es deutlich und sagt, jetzt kommt Gott und will helfen durch das Wort Gottes. So heißt es im Psalm, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und jetzt kommt der Gegenangriff, sobald das Wort Gottes kommt, dass der Teufel sofort versucht zu rauben. Der zweite Teil, das ist eine Strategie. Die zweite Strategie des Teufels geht auf was anderes. Das sind Menschen, die haben gehört. Das heißt, die haben auch verstanden. Da ist jetzt nichts kaputt gegangen. Aber jetzt heißt es in Vers 21. Aber die Leute, oder hier wird es als Einzelperson benannt, er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch, also unbeständig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Das heißt, da kommt jetzt wieder was ganz anderes. Das nennt man oberflächlich. Da ist ein Mensch, der begreift hier, dass er wohl verloren geht und das Wort Gottes hat gefasst. Er hat es begriffen, aber es bleibt oberflächlich. Er hat die Dimension seiner Entscheidung, Himmel und Hölle, nicht erfasst. Und dann wird der Teufel einfach etwas geben oder tun, was ihn letztendlich davor abhält. Er wird Bedrängnis bringen, er wird ihm zeigen, dass es einen Preis kostet, er wird ihm das so ausmalen, dass er dann, wenn es auch schwierig wird, wenn es Nachteile gibt, einfach weggeht. Ich werde es nie vergessen, ich habe den Mann gestern gesehen, darum werde ich erinnert. Der Mann sagte, wo es letztendlich um Bekehrung ging, wir haben geglaubt, er hätte sich bekehrt, aber dann, danach, sagt er, ja, ihr liebe Leute, das ist ein lieber Mann, menschlich, ist nicht aggressiv, sondern ist einfach ein interessanter Mann. Sagt er, ihr liebe Leute, ja, wenn ich nicht einmal Illustrierte lesen darf, hat das ja keinen Wert. Was er aussagt, das ist genau das hier. Das heißt, da war jetzt zum Beispiel seine Art, Illustrierte zu lesen, war mehr wert wie das ewige Leben. Muss man sich vorstellen. Das war der Preis. Der Preis war Illustrierte. Er sagt ganz klar, nee. Also Evangelium, wenn ich Illustrierte nicht lesen darf, dann nein. Also man sieht hier, das ist genau das, was der Teufel tut. Aber es geht tiefer. Es hat jetzt Menschen, die sind auch bereit, letztendlich einen Preis zu bezahlen. Die sind bereit, Gott zu dienen. Die sind bereit, ins Letzte zu gehen. Und dann kommt Vers 22. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit. Die Mächte dieser Weltzeit, dieses Äons und letztendlich die Sorge dieses Äons, das heißt, die Mächte sorgen dafür, dass ich und du, dass wir Sorgen haben. Die sorgen dafür, dass hier was passiert. Und hier heißt es, die Sorge dieser Weltzeit unter Betrug des Reichtums erstingen das Wort und es wird unfruchtbar. Das heißt, plötzlich beginnt da ein Mensch, zum Beispiel immer bestimmter Alter, sich letztendlich um seine Karriere zu drehen. Plötzlich beginnt er, Sorge zu bekommen. Um Krankheit, Sorge. Haben die Kinder einen Nachteil? Ich kann doch mein Kind nicht hier von sowas wie ihre Konfirmation oder Kommunion rausnehmen. Es hat doch einen Nachteil dadurch. Ihr merkt, Sorgegeist. Die Leute wissen oft ganz genau, um was es geht. Die wissen vom Evangelium alles. Der Heilige Geist hat sein Werk getan, in dem Sinne, dass sie erweckt sind. Aber hier ist etwas, hier kommt Sperrfeuer, gezieltes Sperrfeuer vom Teufel. Er zeigt ihnen den Preis und dann ist er aus. Und dann kippt sie um. Das ist der Kampf, der um die Menschen dieser Welt tobt. Und Vers 23 sagt, das Gute erträgt, darauf ist es gesät, bei dem, der das Wort hört und versteht. Und der bringt dann auch Frucht, der eine trägt hundertfältig, der andere 60, der dritte 30-fältig. Das ist auch der Grund, warum Sprüche 4 sagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Dieser Kampf geht um mein Herz. Nämlich je nachdem, was ich in meinem Herzen für eine Entscheidung fälle. oder was ich für eine Haltung einnehme, wird etwas passieren. Das hat Folgen. Das ist ganz wichtig. Es hat Folgen. Echte geistliche Folgen. Es muss uns klar sein, ich bin nicht immer luftleerer Raum, sondern um mich herum sind diese Finsternismächte. Diese Finsternismächte geht alle Menschen an, alle, die Ungläubigen sowieso, und versuchen bei den Ungläubigen diese drei Strategien durchzusetzen. Und da kommen die Menschen zu Fall. Ich habe Kollegen gehabt, ich denke an eine Kollegin, die war so erweckt, ich habe sowas noch nie gesehen. Da hätte ich nur noch mit dem Finger stupfen dürfen. Also wenn ich jetzt im Fleisch hätte wollen, hätte sie ein Übergabegebet mit mir gesprochen. Keine Frage. Aber ich wusste, ich kann nicht die Arbeit vom Heiligen Geist tun. Das darf ich nicht. Und im Endeffekt, in dem Moment, kurz vor der Bekehrung, kam der Kerle. Da kam der Mann. Und die Frau hat sich dann nicht bekehrt, ist heute verheiratet, ist eines der unglücklichsten Geschöpfe, das ich kenne. Aber man sieht hier, der Teufel macht immer so, dass er es im richtigen Moment schießt. Aber er sagt hier, das andere ist, wenn ein Mensch wirklich jetzt sein Herz öffnet und wirklich, ich sag mal, Gott zuhört, es ernst nimmt, es annimmt und sich nicht letztendlich draus bringen lässt, dann kommt auch das Wort zu der vollen Wirkung. Das ist der Teil. Ich weiß nicht, wer in unserer Mitte ist, der nicht wiedergeboren ist, der nicht gerettet ist, der sagen muss, irgendeine von diesen drei Strategien hat mich bis heute davon abgehalten, mich von ganzem Herzen zu Jesus zu bekehren. Ich möchte einfach sagen, das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Da kann ich nicht helfen. Das musst du mit ihm ausmachen. Ich kann es bloß zeigen. Der andere Teil, das sind wir, die wir gläubig sind, die wir der Heilige Geist empfangen haben, die wir in einem Geist zu einem Leib getauft sind, die wir in den Leib Christi hineingefügt wurden, die wir der Heilige Geist empfangen haben, die wir Gotteskinder sind, die wir diese Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben, die wirklich Vergebung der Sünde besitzen, wirklich versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, wo wirklich geistlich hier etwas passiert ist. Und jetzt sagt Paulus etwas. Paulus sagt praktisch, trotzdem kann etwas passieren. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, ich weiß, was hier kommt. 2. Korinther 2, Vers 11. Er sagt hier, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Da steht ein Wort, das verwandt ist mit dem Wort von Gesinnung, von Einstellung. Das heißt, die alten Übersetzungen haben teilweise hier übersetzt die Anschläge, die Pläne. Und genau das ist gemeint. Das heißt, die Pläne des Teufels, seine Strategie, ist uns nicht unbekannt als Gläubige. Aber jetzt geh doch einmal hin, mir ist es aufgefallen. Je weiter die Endzeit fortschreitet, je weniger beginnen die Gläubigen sich zu wehren. Und wenn du heute die Gläubigen fragst, erklär mir die Strategie des Teufels, dann kommt meistens nicht sehr viel. Und mir geht es heute hauptsächlich darum, nochmals stichpunktartig, wie immer Abriss, die Strategie des Teufels aufzuzeigen, und zwar mit dem Hintergrund, dass wir uns wehren können. Die Bibel sagt dann im Korinther 16 zum Beispiel noch, dass wir standhalten sollen, in Vers 13, und das ist ein militärischer Ausdruck. Das heißt, es geht darum, wie immer Krieg, bestimmte Stellungen zu halten als Gläubiger und vielleicht sogar neue Bereiche einzunehmen. Das heißt, das Land zu erweitern. Aber es ist ein Kampf. Und es ist kein Spiel. Es geht hier nicht um ein bisschen, ich sage es einmal vorsichtig, Frucht oder um beim Preisgericht besser dazustehen, sondern es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und zwar ein Kampf, wo man sich letztendlich bewusst sein muss, man darf hier nicht naiv sein. Ich sage oft, die Gläubigen laufen rum, wie wenn kein Teufel geben würde, wie wenn nichts passieren würde. Aber man müsste hier aufpassen. In 1. Timotheus 5 sagt hier Paulus von seinen Gläubigen, aber etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Muss ich mir vorstellen. Das heißt, das Ziel vom Teufel ist, mich wegzubringen. Das Ziel vom Teufel ist, mich zu stören. Mich letztendlich abzudrängen, dass er zum Ziele kommt, dass ich für Gott völlig unbrauchbar werde. Wir haben ja gesehen, die Bibel sagt dann im Epheser 6, wir sollen die Waffenrüstung anziehen. Aber mir geht es jetzt nicht unbedingt sofort um die Abwehr, sondern mir geht es um den täglichen Kampf. Der Herr sagt nicht nur so ein Schwer, sein Kreuz auf sich nimmt täglich. Wer täglich diesen Kampf hier kämpft, es geht um täglich. Und wir haben vorher gelesen, die listige Methode oder Kunstgriffe des Teufels. Das heißt, der Teufel hat eine ganze Palette von Tricks. Und mir geht es jetzt heute Morgen einfach darum, diese ganze Palette abrisshaft einfach mal aufzuzeigen. Wobei ich überzeugt bin, dass irgendein Gläubiger an jedem Punkt irgendwo hängt. Um dann zu zeigen, wie der Herr will, dass wir das wegtun. Und dann kommt nämlich unser Herz zur Ruhe. Und dann beginnt man letztendlich Sieg zu haben. Wir haben sehr viel Theorie, wir haben sehr wenig Praxis. Mir geht es heute um die Praxis. Wie wehre ich ab? Und zwar ist es nämlich, es gibt ein anderes Problem, da hat man Praxis, die falsch ist, wenn man die falsche Theorie hat. Das ist auch falsch. So, man braucht zuerst einmal eine gesunde Lehre, damit man das Richtige tun kann. Aber dann kommt Praxis. Wenn es bloß im Kopf ist, nützt überhaupt niemand was. Und man muss was, ich sage es ausdrücklich, es muss etwas passieren, geistlich. Johannes 8, 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Und jetzt muss uns etwas klar sein, ich habe es vorher gezeigt, wir haben zwei Kanäle, wo wir angegangen werden können. Und zwar über die Sinne, hauptsächlich natürlich, es gibt auch andere noch, aber hauptsächlich die Augen und die Ohren. Und hier haben wir einen bösartigen Kanal, den der Teufel benutzen kann. Siehe Eva, Sündenfall. Ihr müsst nur 1. Mose 3 lesen, dann habt ihr jede Strategie, die hier abläuft. Und hier sagt die Bibel ganz einfach, der Teufel ist ein Lügner. Und es muss uns klar sein, viel zu viele Gläubige, die ich kenne, sind mir zu naiv. Indem sie immer alles glauben, dass alles real ist. Hat der Mann ist doch lieb und der ist doch nett und der ist doch gut und der hat doch keine böse Absichten. Und wenn ich sage, du musst dir bewusst sein, du hast immer einen Teufel vor dir, einen Gegner, Satan, der täuscht, der lügt. Du wirst dauernd mit Lüge infiltriert. Und die Bibel sagt, hier in dieser Welt herrscht die Lüge und der Gegenpol, wo ich überhaupt mich nur wehren kann, ist die Grundfeste und die Säule der Wahrheit, nämlich die Gemeinde. In dem Zentrum der Gemeinde ist das Wort Gottes und der Auferstandene. Das heißt, ich habe nur eine Quelle der Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Und nur durchs Wort Gottes kann ich überhaupt unterscheiden, was hier abläuft. Und je naiver ein Gläubiger vorgeht, je mehr läuft er ins Messer. Das heißt, ich muss im Wort Gottes gegründet sein, das ist schon mal ein Punkt, um die Lüge zu durchschauen. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Wenn die Bibel sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ja, was meint sie denn? Das Wort Gottes ist letztendlich die Wurzel, wo alle Wahrheit rauskommt. Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Aus dem inspirierten Wort Gottes heraus kommt die Erkenntnis, wie ich vorgehen soll. Da kann ich unterscheiden, was Lüge und Wahrheit ist und nicht mit meinem Gefühl. Ich habe schon oft erzählt, aber ich möchte es nochmals betonen. Isaac fühlte Jakob. Aber es war der Esau. Entschuldigung, fühlte Esau, es war der Jakob. Er wurde ausgetrickst vom Gefühl. Jakob hat sich verstellt, als wäre Esau. Das Gefühl sagte, es ist Esau, ohne Frage. Aber in Wirklichkeit war es Jakob. War Betrug. Das Gefühl ist ein Betrüger. Das muss uns klar sein. Geschwister, ich sage es ganz ehrlich. Wenn ich nach dem gehen würde, wie ich mich fühle, wäre ich meistens nicht da. Ich wäre auf dem Sofa. Ohne Frage. Sondern ich muss meinem Hirn manchmal sagen, jetzt läuft ein Angriff. Jetzt läuft Strategie. Wie oft reden meine Frau und ich und diskutieren. Ich sage, jetzt kommt ein Angriff. Vorsicht. Das nicht ernst nehmen. Abwehren. Teufel fängt wieder an zu sticheln. Das muss uns klar sein. Der Teufel geht uns an mit Lüge. Viele Dinge, die er dir erzählt, die er mir erzählt, ist hinter und vorne falsch. Manche sind nur Halbwahrheiten. Die sind nur ein bisschen falsch. Er sagt zum Beispiel bei Adam und Eva nicht zuerst, ihr werdet nicht sterben. Er sagt zuerst, sollte Gott gesagt haben. Er stellt zuerst ein bisschen in Frage und dann schlägt er zu. Aber das Ende ist immer Lüge und das Ziel vom Mörder von Anfang an ist geistlicher Tod. Ist überhaupt keine Frage. Und zum geistlichen Tod folgt meistens dann auch der irdische Tod. Wir müssen das einfach nüchtern sehen. Hier passiert letztendlich Dinge, die sind bösartig. Und ich lese uns dazu eine Stelle aus dem Alten Testament, 1. Chroniker 21, Vers 1. Und zwar, diese Palette, die ist so vielfältig, ich möchte sie mal ganz unstrukturiert einfach aufzeigen. Einfach quer, ein Quercheck. Da heißt es zum Beispiel, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Wir wissen ja, der David hat eine ganze Palette von Sünden. Gott sagt, du bist ein Blutmensch, darum darfst du mir den Tempel nicht bauen. David war ein Sexualmörder, das wissen wir alles. David war sündeanfällig und trotzdem war er ein Diener Gottes. Er hat ein ehrliches Herz vor Gott gehabt, aber jetzt sieht man auch einen Mensch, der Gott dienen will. Dem kann das passieren, was hier ist, dass der Satan ihn reizt. Und das ist eine typische Strategie des Teufels. Der Teufel ist nicht nur so, dass er lügt und mich in die Falle lockt, sondern manchmal reizt er mich auch. Das heißt, er nutzt meine natürlichen Veranlagungen aus, was mich von Natur aus ärgert, und dann schürt er. Das heißt, er reizt mich, er nimmt meine natürliche Veranlagung und versucht mich zu etwas zu bringen, was ich eigentlich, wenn ich nüchtern, sachlich, ruhig wäre, nie tun würde. Das heißt, er reizt, er kitzelt, er stichelt. Das muss uns klar sein. Wir dürfen nicht leben als Gläubige, wie wenn diese Tätigkeit der Finsternismächte nicht da wären. Auch ein Mensch, der den Heiligen Geist hat, der wiedergeboren ist, der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, hat in seinem Fleisch diese Reaktionen. Ist einfach da. Was natürlich dann auch dazukommt, der Teufel, der ein reeller Lügner ist, aber manchmal auch Halbwahrheiten. Zu mir haben schon Leute gesagt, es stimmt doch, was der Teufel mir sagt. Man sage teilweise. Und zwar, das steht in Sacharja 3. Ich nehme mal bewusst alt- und neutestamentlich durcheinander, wegen der Heilsgeschichte. Ich könnte alles neutestamentlich belegen, aber man sieht es in den Beispielen schöner. Da sagt er zum Beispiel, er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Also die Strategie des Teufels ist nicht nur, dass er mich anlügt. Wisst ihr, Anlüge ist eindeutig. Er sagt zu mir, wenn du hier ein bisschen lockerer bist mit der Sünde, wird dir gar nichts passieren. Guck doch die anderen Gläubigen an, die tun das auch. Oder er sagt zu dir, er lügt dich gezielt an. Er sagt, guck, hast du die Schwester X gesehen, wie die dich komisch anguckt hat? Das ist typisch Lüge. Das zweite ist Reize. Wo zum Beispiel, wo du ein Pedant bist. Oder du bist ein Schlamper. Eins von beiden. Und dann wird er versuchen, über diese Schiene Ärger zu erzeugen, ihre Gemeinde. Er wird dich sticheln, du wirst dich an dem ärgern, an jenem. Und je nachdem, wie dein Charakter vorher ist, das ist vollkommen neutral, weil es kommt von deiner Struktur, wie deine Vorfahren waren, wie du, was du geerbt hast von deinen Vätern und Vorvätern, so wie du bist vom Charakter her, hast du eine Schlagseite, die hat jeder. Und dort wird er reizen. Dort wird er dich kitzeln. Ist keine Frage. Aber hier kommt jetzt was viel Böseres. Er wird dich verklagen. Je nachdem, ob du ein sensibles Gewissen hast oder ein schlechtes oder ein ganz unempfindliches, wird er dich vor Gott verklagen. Er wird dir ein schlechtes Gewissen einreden. Und ich möchte betonen, die Bibel lehrt unzweideutig, dass nicht jedes schlechte Gewissen vor Gott ist. Paulus sagt, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist. Nur wenn das Gewissen vom Heiligen Geist geprägt ist und vom Wort Gottes her, dann ist es letztendlich tauglich. Doch der Sündenfall ist natürlich beschädigt. Aber im Heiligen Geist funktioniert es hervorragend. Aber hier haben wir jetzt einen Punkt, wo der Teufel dann auch Menschen furchtbar verklagen kann, wo eigentlich gar nichts ist. Drum heißt es in Offenbarung 12,10. Und das ist einer der Hauptangriffspunkte, den die Gläubigen gar nicht erkannt haben. Gefallen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht verklagte vor unserem Gott. Und dann sagt die Bibel, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, durch ihr Zeugnis und durch das, dass ihr Seelenleben nicht geliebt haben, sondern sich hingegeben haben. Das heißt, wir haben hier eine Tatsache, dass der Teufel, auch wo es nicht berechtigt ist, die Gläubiger verklagt. Wenn es berechtigt ist und der Gläubiger tut Buße und das Blut Jesu reinigt ihn, dann ist erledigt. Aber es gibt auch Fälle, wo, wenn du nachbohrst, wenn ich die Gläubiger sage, die sagen mir, ich fühle mich, ich habe Selbstverdammung, ich denke, da ist was. Dann frage ich, weißt du was? Nein, das sage ich auch nicht. Das ist in der Regel ein Gefühlsangriff des Teufels, ein Verklagender. Was aber dazugehört, das müssen wir einfach nüchtern sehen, wenn man die ganze Bibel durchstreift und durchforscht, dann sieht man etwas. Wie hier der Teufel, und die Bibel sagt ja vom Teufel, dass er die Erde durchstreift, um nämlich letztendlich hier zu handeln. Und wenn du jetzt einmal die Bibel quer durchgehst, dann wirst du immer wieder diese Handlungen des Teufels finden. Man trifft in Apostelgeschichte 5 zum Beispiel auf Ananias und Sapphira. Und da ging es um Habsucht, aber um eine verbrämte Habsucht. Wisst ihr, es war so, die waren ja bereit, praktisch etwas zu geben. Die hätten ja sagen können, wo sie den Acker verkauft haben, hier hast du einen Teil von dem Erlös des Ackers. Das wäre doch kein Problem gewesen. Sondern sie wolltet bewusst nur einen Teil geben, wolltet aber letztendlich so dastehen, wie wenn sie alles gegeben hättet. Das heißt, da hat man einen Schein wahren wollen, einen frommen Schein. Und das ist das, was der Teufel immer wieder bei Gläubigen kitzelt, dass er sie stichelt und anstachelt, dass ein frommer Schein aufgebaut wird. Und mit der Habsucht, das wissen wir, die Bibel sagt ja, das ist die Wurzel alles Übels, dass er die Gläubigen dann anstachelt. Jetzt darf ich etwas sagen, ich gehöre auch schon zu den Weißhaarigen, die Älteren. Die alten Brüder haben mir immer beigebracht, als ganz junger Spund, haben gesagt, Karl Hermann, du musst dir etwas merken. Ab einem bestimmten Alter kommt der Altersgeiz. Und zwar, da kommt der Gedanke, dass es nicht reicht. Dass es nicht reicht. Jetzt kommt hier die Welt, die Sozialsysteme abbaut. Dann kann es immer Gläubige wild und weh werden. Wird es auch reicher? Wenn ich zuerst sterbe, meine Frau allein da ist, was passiert mit der Beerdigung und solche Dinge? Wisst ihr, das ist alles die Lieblingsspielwiese des Teufels, wo er reinschießt ohne Ende. Und das Interessante ist, das passiert auch bei Gläubigen, denen es gut geht, die jetzt wohl situiert sind, wo noch gar kein Thema da ist, wo man gar nicht drüber redet, schon da passiert. Nicht nur bei dem, wo vielleicht sogar wirklich eine Not da ist, sondern das geht rundum. Er versucht, den Sorgegeist unendlich zu schüren. Das heißt, er lügt mich an, er reizt mich, er verklagt mich und er redet mir gezielt Sorgegeist ein. 1. Korinther 6. Eine ganz andere Ecke. Jetzt rücken wir mit dem Alter nach vorne. 1. Korinther 6, Abvers 9. Da kommt zuerst, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Vers 18. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Das nächste ist die Sexualität. Vor allem bei den Jüngeren. Er sagt nicht umsonst, fliehe die Lüste der Jugend. Und das musst du den Leuten sagen. Sexualität ist was, wo man kontrollieren kann. Man kann sie ausschalten. Sondern Sexualität ist immer so, es gibt einen Punkt, wo du sie nicht mehr kontrollieren kannst. Und der Teufel wird alles tun, durch Reize, durch Beeinflussung, dass ein Mensch an den Punkt kommt, wo er nicht kontrollieren kann. Wenn er vorher da ist, wenn er gläubig ist, dann kann er abwehren. Aber er wird alles tun, dass da was kommt. Das heißt, es ist wieder eine dieser bösartigen Angriffsfläche, die er ausnutzt. Hier muss man hart sein, stahlhart. 1. Korinther 7, 5. Ich meine jetzt nicht die Ehe, da haben wir uns richtig verstehen. Wenn es eine Ehe macht, stahlhart zu sein, dann versündigt er sich gegen 1. Korinther 7. Das müssen wir uns richtig verstehen. Die Bibel geht von einem vollkommenen normalen Sexualleben in einer Ehe aus, aber nicht außerhalb der Ehe. Das muss uns klar sein. Da muss man aufpassen. 1. Korinther 7, 5. Dort wird es erklärt. Er sagt, sonst kann der Teufel euch über Unenthaltsamkeit versuchen. Und dann fällt jemand in Sünde. Und dann können wir nämlich letztendlich dann raussuchen, wer war dann letztendlich von der Wurzel her schuldig. Ich kenne so Fälle, hier in Thalfingen, wo es zum Ehebruch kam. Wegen dem. Katastrophe. 2. Korinther 2, Vers 10. Haben wir vorher gelesen. Und zwar der 11. Vers, das war der Vorspann. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch irgendjemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht Christi. Das heißt hier schon Besonderheit. Ein weiteres Angriffsfeld des Teufels ist die Unversöhnlichkeit. Heute Morgen haben wir es gehört, wo der Helmut uns beim Mahl erzählt hat, wie hier Betrübung war. Wie oft zwischen Gläubigen oder auch zwischen Menschen unsinnige Spannungen sind, die überhaupt nicht nötig wären. Und es ist oft gar nicht böse, sondern man muss sich einfach bewusst sein, es gibt Menschen, die können Probleme nicht lösen. Jetzt kommt es zu einer Betrübung, das weiß doch der Teufel. Jetzt schürt er, bis zum Ärger kommt. Jetzt hast du jemanden, der eher gehemmt ist, der sich nicht äußern kann und der bringt das nicht geregelt. Der weiß gar nicht, wie man es machen soll. Der ist hilflos und damit hat der Teufel der Falle und zerstört ihn. Ein anderer, der hier nicht belastet ist, der würde aufstehen, würde hingehen und sagen, du, wir müssen miteinander reden. Das ist erledigt. Ihr versteht? Unversöhnlichkeit, dann kommt Bitterkeit. Man kann es nicht regeln und dann kommt die bittere Wurzel und Hebräer 12, 15 sagt, die bittere Wurzel verderbt und praktisch befleckt der ganze Gemeinde. Dann kann es plötzlich zu Irritationen kommen. Dann kann es plötzlich dazu kommen, dass ganze Gruppen sich feind sind in ihrer Gemeinde, was völlig unsinnig ist. Die Normalgemeinde, ich sage es mal ganz einfach, ist ein Herz und eine Seele, von dem geht die Bibel aus. Wir wissen, dass es beim Gläubigen nicht so ist. Aber das kommt daher, weil hier der Teufel schürt und das hat ganz, ganz viel mit Vergebungsbereitschaft zu tun. Und dann kommen wir natürlich zum Elend. Das sind so die emotionalen Dinge, wo der Teufel angeht. Aber dann natürlich ist er ja nicht nur emotional. Das heißt, ich habe nicht nur ein Problem, dass er mich emotional als Mensch von meinen Gefühlen, von meinem Sein her angeht, sondern es geht auch um strategische Dinge. Er sagt zum Beispiel in 2. Korinther 11, Vers 4, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das gut. Das heißt, wir haben Äußerungen in dieser evangelikalen und dieser christlichen Welt, wo ein Jesus verkündigt wird, oder Wirken des Heiligen Geistes gezeigt wird, oder Evangelium gepredigt wird, das ist einfach nicht echt. Wisst ihr, ich sage, nehmen wir mal ein ganz, ganz profanes Beispiel. Du hast im Katholizismus zum Beispiel massiv, hast du, ich sage mal, sowas ähnliches wie Visionen, Erscheinungen, wo man dann einen Jesus sieht, der eine Donnerkrone hat, der blutet. Aber auch in evangelikalen Kreisen ist diese Mystik ist irgendwo noch drin. Ich habe Kirchengeschichte mal durchforscht auf diese Mystik hin. Du triffst immer wieder auf so Aufbrüche von Mystik. Da muss ich sagen, Leute, das Ding ist relativ einfach. Der Jesus, der Bibel, blutet nicht mehr. Die Bibel sagt, er hat ein für alle Mal sein Blut vergossen, hat das himmlische Heiligtum getragen. Und wenn er erscheint, kann er höchstens erscheinen wie in Offenbarung 1, als der Verstandene, dann bricht jeder sofort zusammen. Aber da erscheint kein nettes Bildchen von einem Jesus, wo eine Donnerkrone hat und Blut runterfließt. Wisst ihr, Bluff, teuflischer Bluff, wo Religiosität angesprochen wird. Jetzt kommen wir zum Schlimmsten. Die Psychiatrien sind voll von Gläubigen, ist euch das klar? Ist eine Schande fürs Reich Gottes. Die sind voll. Geht mal in die Psychiatrie und fragt mal, wie viele sind Gläubige und wie viele sind Nichtgläubige. Und jetzt mache ich mal ganz gar nicht sagen, und die Gruppe ist böse und die. Nee, quer durch. Wisst ihr warum? Weil viele Menschen zerbrechen an einem falschen Evangelium, an einem falschen Jesus und an einem falschen Evangelium. Ich war schon dabei, wenn man diese Spannungen auflöst. Wo Brüder vor mir saßen, die sind aufbegehrt, die sind explodiert. Ich habe das nur gemacht, weil der Bruder X mir das immer gesagt hat. Das war unser Führer. Und jetzt habe ich festgestellt, er tut das ja gar nicht. Dann haben wir den gefragt, dann hat er gesagt, du bist ja selber dumm genug, wenn du das glaubst. Versteht ihr? So, wie kommt's dann? Falsches Evangelium. Ich rede jetzt einmal von der ganzen Gesetzlichkeit, aber ich rede auch von der ganzen Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Beides ist vom Übel. Oder wo man von Gott Dinge erwartet. Darf ich mal etwas sagen, was wir erwarten können? Das gehört zur Schwärmerei. Ich bin der Letzte, der Wirkungen des Heiligen Geistes unterdrückt und ich der Letzte, der echtes Geisteswirken nicht anerkennt. Aber etwas ist klar. Die Bibel hat ein Programm. Jetzt muss ich die Bibel studieren. Sie sagt, Geist, Seele, Leib, aus dem besteht ein Mensch. Das Programm Gottes ist für den Geist Wiedergeburt, Johannes 3, 3, die Errettung. Für die Seele, Römer 6, 6 und 11, gekreuzigt mit Christus, das heißt Heiligung. Und sie hat für den Körper Auferstehung, 1. Korinther 15. Gott heilt trotzdem Kranke. Das ist überhaupt keine Frage, wenn er will. Aber ich habe kein grundsätzliches Programm der Krankenheilung. Ich habe Jakobus 5, nur in dem Sinne. Wenn er Jakobus 5 genau studiert, wenn Jakobus 5 eine allgemeine Stelle wäre, dann würde es in einer christlichen Gemeinde keinen einzigen Kranken geben, nie. Stimmt aber nicht, wissen wir doch selber. John Wimber ist an Krebs gestorben. Meistens, wenn sie dann sterben, siehst du, was es wert war, die Lehre. Sondern es geht um was ganz anderes. Es geht darum. Gott sagt, zwei oder drei Zeuge im Mund. Wenn du das Zeugnis hast von Jakobus 5 im Herzen, dass Gott dich heilt und dass deine Krankheit mit Jakobus 5 zu tun hat, dort nämlich spielt nur Sünde eine Rolle, und du hast das im Herzen, du hast ein Zeugnis der Schrift und du hast das Zeugnis deines Gewissens und du kriegst das dritte Zeugnis dazu, du rufst die Ältesten und die hat das auf dem Herzen, sagt ja dazu und das Zeugnis sitzt erstes, zweites, drittes Zeugnis und sie werden mit dir beten, dann wirst du gesund werden, egal was ist, 100%. Aber wenn das Zeugnis nicht stimmt, wenn Gott nicht das Ja gesagt hat, wenn du von Gott nicht den Auftrag hast, sondern es ist nur dein Wunsch und du hast gar nicht von Gott das Zeugnis, das Ja dazu, dann können nicht alle Ältesten der Welt mit dir beten und du wirst nicht gesund. Ihr begreift. Das sind oft gar keine schlimmen Verdrehungen, sondern der Teufel macht es oft so, dass er Wahrheiten, die stimmen, nur leicht verdreht, um uns verrückt zu machen, um uns zu schädigen, um uns kaputt zu machen. Und dann hast du einen falschen Jesus. Genauso, wisst ihr, ich möchte es nochmals betonen, der Heilige Geist zeigt eindeutig in Johannes 16, Vers 7 bis Vers 14, was er tut. Er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und alle anderen Nebenwirkungen zielen auf das. Er führt ins Wort Gottes hinein und er verherrlicht Jesus. 5 Dinge, die er tut. Ob er das jetzt tut, durch Früchte des Geistes, durch Berufung, das heißt durch Geistesgaben. Ich bin mitnichten ein Gegner der Geistesgaben. Bloß ich akzeptiere bloß, was die Bibel über die Geistesgabe sagt. Es gibt nämlich 21 Geistesgaben. Von diesen 21, sagt die Bibel, sind 17 aktiv und 4 haben aufgehört. Und wenn die Bibel das so lehrt, dann tut es mir leid, dann lehre ich das halt auch so. Wisst ihr, und jetzt aber die 17 Geistesgaben, die sind am Wirken. Die reagiert. Ich habe es ja schon mal erklärt, dass jeder Gläubige mindestens 3 Geistesgaben hat. Mindestens. Kriegt Beweise. Wisst ihr, und jetzt muss man nur aufpassen, dass man niemand auf den Leim geht, dass man sich nicht blöffen lässt, weil das religiöse Fleisch ist ohne Ende. Und da schürt der Teufel, was er überhaupt schüren kann. Und jetzt kommen wir natürlich zu was ganz Heißem. 2. Korinther 11, 26. Das ist wohl das Schlimmste, was es gibt. Er sagt hier Gefahren, Gefahren, Gefahren. Und dann sagt er Gefahren unter falschen Brüdern. Ich habe das nicht geglaubt, bis ich selber einmal erlebt habe, dass es trojanische Pferde gibt, dass es unbekehrte Gläubige, unbekehrte Menschen gibt, die sich als Gläubige ausgeben, die von bestimmten Institutionen in die Gemeinde eingeschleust werden, um hier, ich sag mal, Terror zu veranstalten. Habe ich einmal jetzt erlebt. Zum Glück hat der Heilige Geist aufgedeckt. Da bin ich Gott heute noch dankbar, wir haben es durchschaut. Aber ich sitze immer wieder da und überlege mir, ist ein trojanisches Pferd da? So sage ich normal nicht. Aber ich möchte es mal deutlich sagen, mir geht es um diese Methode. Der Teufel schiebt Falsche unter. Die wissen genau, was sie tun. Die sind geschult. Die haben den gleichen Wortschatz wie du und ich. Die redet vom Gleichen. Ja, aber sie sind nicht echt. Bloß man merkt es. Man merkt es nach kurzer Zeit. Das tut der Gläubige. Er schickt falsche Brüder. 2. Korinther 4, 2. Dann kommen wir zu einer ganz, ganz, ganz üblen Sache. Er sagt hier, fälschen auch nicht das Wort Gottes. Es gibt Fälschungen vom Wort Gottes. Darf ich es mal sagen? Wenn ich das wieder öffentlich sage, kriege ich nur Ärger. Aber mir ist inzwischen egal. Wir haben Bibelübersetzungen, wo in der Fußnote steht, dass Jesus vom Josef gezeugt wurde. Das ist offenste Gotteslästerung. Und die Bibelübersetzungen, die haben teilweise auch solche Merkmale. Wir haben Bibelübersetzungen, eine ganze Gruppe, der Großteil dieser modernen Übersetzungen, übersetzt in 1. Korinther 12, Vers 13. Dort steht wörtlich, also sind wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, bei der Wiedergeburt, bei der Versiegelung mit dem Heiligen Geist, bei der Taufe mit dem Heiligen Geist wurde ich in den Leib Christi hineinversetzt. Jetzt übersetze die katholisch. Also sind wir alle durch die Taufe oder durch die Wirkung des Geistes in der Taufe in der Leib Christi eingegliedert. So steht es natürlich in der katholischen Einheitsübersetzung. Ich habe es jetzt frei zitiert. So steht es in der Guten Nachricht. Und so steht es in allen diesen modernen Übersetzungen. Großteil, ich habe lebendiges Wasser von Hänzler, egal was du guckst, hast du diese Übersetzungen. Da muss ich manchmal fragen, das sind ja wiedergeborene Leute. Brüder, für was seid ihr eigentlich alles verlassen, dass ihr sowas rausgeben könnt? Das ist Katholizismus, das ist Rom, wie es lebt und lebt. Ihr versteht? Fälschung des Wortes Gottes gehört auch dazu. Also falsche Lehre, ein falscher Jesus, falsches Evangelium, falsches Geisteswirken. Ein falsches Wort Gottes. Fälschungen ohne Ende. Warum tut der Teufel das? Weil er ein Lügner ist. Die Bibel sagt, er verstellt sich in den Engel des Lichts. Das heißt, jetzt kommt nämlich das Nächste, was wir uns vergegenwärtigen müssen. Der Teufel arbeitet mit Frömmigkeit. Der Teufel stellt sich nicht vor dich hin und sagt, ich will dich jetzt verführen, sondern er kommt fromm. Er kommt in frommem Gewande. Ich habe es schon oft gesagt, und entweder waren unsere Väter Narr oder wir. Wenn unsere Väter sich zum Beispiel vom Katholizismus abgesondert haben, wenn sie sich vor allem Falscher abgesondert haben, entweder hat sie sich getäuscht oder wir. Wenn heute plötzlich alles recht ist, geht nicht. Die Bibel sagt ganz klar, 2. Korinther 6, 14, ich darf keine Lehrgemeinschaft und keine Ehegemeinschaft mit bestimmten Gruppen haben. Und dann nennt sie Dinge der Welt und dann nennt sie Dinge Belials. Wo sie einfach sagt, nein. Also, dass man uns richtig versteht. Da geht es um Neuheiraten. Ich darf keinen Ungläubigen heiraten. Ich soll mich aber absondern von diesem ganzen, ich sag's einmal, wüster Bereich, zum Beispiel der Verführung. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich, ob ich will oder nicht, werde ich hier Probleme kriegen. Weil er sagt, der Herr Jesus, in Matthäus 24, 24, es wird der Zeit sein, heute, Endzeit. Da werden falsche Christusse, falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um die Auserwählten zu verführen. Also ich muss ehrlich sagen, mich beeindruckt der Zeichen oder Wunder überhaupt nicht, weil ich weiß, wenn man sich ein bisschen auskennt, quer durch, es gibt genügend Wunder und Zeichen. Geh nach Lourdes, dort hast du kranke Heilung, viel radikaler, selbst wie in evangelikaler Kreise. Wer hat dort geheilt? Brauchen wir da wohl nicht reden. Also von daher, man muss einfach nüchtern sein. Ich muss immer sagen, was sagt die Bibel? Lehrt sie das so? Ist es so? Ist es so? Wort Gottes? Ist es so? Die Wahrheit, die Summe der Wahrheit, ist es so? Ihr begreift, wir müssen immer stärker an das Wort Gottes gebunden werden, um diese, ich sage mal, das ist wie ein Teppich von Verführungen, wie ein Teppich von Lügen, wie ein Teppich von Beeinflussungen auszuhebeln. Und der Teufel wird uns nicht nur emotional, sondern er wird uns auch geistlich angehen. In jeder Beziehung. Er versucht uns dauernd umzukippen. Wenn aber jetzt ein Mensch in Christus gegründet ist und das Wort Gottes kennt, hat er relativ wenig Probleme. Er kann sich wehren. Das Problem ist, wenn man sich nicht wehrt oder das Problem nicht erkennt, dass diese Angriffe wohl der Normalzustand sind. Und dann 1. Thessalonicher 2, 18. Hindernisse. Da wollen wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Ich könnte euch stundenlang erzählen, wo der Teufel mich gehindert hat. Nur ein Beispiel. Ich war 2 Tage in Karlsruhe zur Schulung. Brutal. Ich bin fertig gewesen, wo das rum war. Ich habe abends um 6 Uhr noch Manuskripte gekriegt, wo ich am anderen Tag praktisch die Leute beibringen musste. Da bist du ausgelaugt wie eine Zitrone. Dann war Versammlung in Nürtingen. Ich muss nach Nürtingen. Dann bin ich im Tran, anders kann man es nicht nennen, in der Hochfreude, dass ich den Zug erwischt habe. Ich habe glaubt, ich kriege ihn gar nicht. Habe schon alle möglichen Szenarien mir überlegt, wie ich das anders bewerkstellige. Dann bin ich, habe ich den Zug tatsächlich gekriegt, aber so, gell, nicht mit einem Sprung, aber es ging gerade noch, war gerade noch okay. Und ich hatte mein Auto in Hechingen. Ich habe es vergessen. Ich bin nach Ebingen gefahren. Jetzt stand ich in Ebingen auf der Straße. Ich musste schnell heim, weil ich musste nach Nürtingen. Ihr begreift, das sind nur Kleinigkeiten. Hindern, wo der Teufel einfach hindert, wo er Dinge in den Weg wirft. Ich muss schnell weg. Ich habe dringend Versammlung. Dann ruft jemand an mit einem völlig unsinnigen Problem. Ich versuche es abzuwirken, es gelingt mir nicht. Wie oft habe ich das erlebt? Immer wenn es gilt, dann kommt der Anruf, ein Unsinniger. Bis der Teufel versucht zu hindern. Und wenn du merkst, dass du plötzlich richtig behindert wirst, geistlich, dann sei vorsichtig. Dann in der Regel ist ein Wirken des Teufels da. Und was natürlich dann dazu geht, Matthäus 23, Überfrömmigkeit, Pharisäer. Überfrömmigkeit ist genauso schlimm wie Gottlosigkeit. Man muss einfach nüchtern sehen. Er geht hin und guckt, wo du deine Veranlagung hast. Und dort, wo du deine Veranlagung hast, schießt er voll rein. Das ist normal. Das Normalste, was es gibt. Und man kann hier, man kann im Endeffekt eigentlich gar nicht ausweichen. Ich lese uns zur Stelle dazu, Prediger 7, 16. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. An anderer Stelle, sei nicht allzu gottlos. Das heißt, er sagt einfach, bewege dich, bewahre dich im Normalumfeld. Wisst ihr, dann geht man hin und empfiehlt so einen Brief, wie, also Entschuldigung, so einen Film, wie hier über Jesus Christus, über sein Leiden, die Passion Christi und die Frau, wo das letztendlich davon genommen wurde, der Großteil, kommt letztendlich aus dem katholischen Mystizismus und hat 12 Jahre nur von der Hostie gelebt, anscheinend. Wisst ihr? Und das ist jetzt wieder was Typisches. Das ist Überfrömmigkeit. Damit sage ich Unsinn, ist okkult. Kein Mensch kann von der Hostie leben. Wenn er tatsächlich nicht stirbt, dann ist es okkult. Ist nie von Gott. Wisst ihr, solche Dinge, dass man einfach merkt, das kann gar nicht sein. Wir brauchen ein ganz normales, gesundes Menschenbewusstsein und einen ganz normalen Menschenverstand von der Bibel geprägt. Und dann werden wir das Ding abwehren. Da gehört dazu die ganze Religiosität. Einmal sagt Paulus in 1. Korinther 10, 20, was sie opfern, opfern sie den Dämonen. Wir müssen uns bewusst sein, der Teufel war ein schirmender Cherub und er will Anbetung. Und manche Dinge werden vom Teufel gereizt, dass er Anbetung bekommt. Da gehört die ganze Religiosität dazu. Falsche Anbetung, falsche Lehre. Und dann kommt natürlich was, und da leiden die Gläubigen mit dem Meister drunter. Ich weiß das aus der Seelsorge. 2. Korinther 10, Vers 4. Ich nenne es die Schallplatte. Das sind Gedankenbollwerke. Hier sagt Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Es gibt Gläubige, denen gibt der Teufel, redet er immer Dinge ein, und wenn er es einmal eingeredet hat, dann kreist die Schallplatte. Das sind oft Leute, die mit der Heilsgewissheit Probleme haben. Ich hatte mal die Phase, wo ich ganz jung gläubig war. Ich habe morgens, wenn ich aufgestanden bin, strahlende Heilsgewissheit gehabt, abends um 9 war sie weg. Warum? Weil ich an einem bestimmten Punkt mich angefangen habe, um das zu drehen. Der Teufel hat eine Schallplatte gesetzt. Und wenn die mal gedreht hat, hat nur noch eins geholfen, ins Bett gehen. Bin ins Bett, hab geschlafen und morgens, wenn ich aufgewacht war, war sie wieder da. Da kannst du die Leute zerstören mit so etwas. Das kann auch Perfektionismus sein. Ich hatte mal der krankhafte Drang, darum habe ich heute noch Schäden an die Finger zu waschen. Überreinlichkeit, war auch sowas. Sind typische Gedankenbollwerke oder wo du etwas nicht mehr aus dem Kopf kriegst. Er lässt dich nicht mehr in Ruhe. Du kriegst was nicht mehr los. Die Schallplatte läuft und läuft und läuft. Du gehst zugrunde, obwohl dein Verstand dir sagt, das ist eigentlich Unsinn. Das nächste, Widerspenstigkeit. 2. Timotheus 2, 24, 25 sagt die Bibel, es gibt Gläubige, die sind widerspenstig. Aus ihrer Haltung raus, aus ihrem Herz raus, das ist bösartig. Und zwar, er sagt, das sind Fallstricke des Teufels. Und die können nur rauskommen, wenn sie Buße tun, letztendlich. Das ist Widerspenstigkeit. Das heißt, sie wollen sich die Gemeindeordnungen nicht unterwerfen. Sie wollen sich die göttlichen Ordnungen nicht unterwerfen. Sie sind Hyperindividualisten. Es muss immer noch ihrem Kopf gehen. Das ist auch eine typische Falle des Teufels, wo er so eine Veranlagung einfach pflegt. Bis jemand sich das so zum Wesen gemacht hat, dass du nichts mehr mit ihm anfangen kannst. Das nächste, das ist die Eiseite. Jetzt gibt es aber jetzt eine ganz andere Seite. In Hebräer 2, 14 sagt die Bibel, es gibt Menschen, die sind ihr ganzes Leben lang durch Angst gebunden. Die Sensibelchen, das sind eher die, die haben nicht das Problem der Rebellion, sie haben das Problem, dass sie dauernd Angst haben. Mit denen kannst du nichts anfangen, weil ihnen der Teufel dauernd Angst einredet. Sie sind dauernd verzagt, dauernd ängstlich, zittern dauernd. Der nächste Punkt, wo der Teufel ergreift, ist die Philosophie. Paulus sagt, dass sich niemand durch Philosophie oder, 1. Korinther 1, durch Weltweisheit letztendlich beraube. Das heißt, wenn es dem Teufel gelingt, am Gläubigen im Hirn ihn so weit zu bringen, dass er nicht mehr nach den Kriterien der Schrift geht, sondern nach Wissenschaft, nach Welt, nach Philosophie,
Und dann hast du ihn weitwund geschossen. Passiert zurzeit immer ganze Flügel der evangelikalen Welt, mit denen kannst du nicht mehr vernünftig reden. Ich erzähle dir den größten Unsinn. Ich habe mit denen geredet, habe ich gesagt, Brüder, das ist der Unsinn. Das ist unlogisch. Das glaubt ja kein Mensch auf der Straße. Dann, wenn ich es richtig böse reinschieße und richtig draufhau, dann manchmal wachen sie auf und sagen, ja, eigentlich hast du ja recht, das ist eigentlich unlogisch. Aber kommt selten vor. Die Brüder sagen mir, der Urtext, wenn man den jetzt erst praktisch lokalisiert hätte, dann sage ich, wo waren denn die 2000 Jahre der Kirchengeschichte? Wir hatten den gehabt, hat Gott 2000 Jahre der Kirchengeschichte den Urtext versteckt und gibt dir jetzt am Ende der Endzeit plötzlich moderne Theologen. Ha, so meinen wir das ja auch nicht. Dann sage ich, ja, wo war er denn? Ihr versteht, da kommen dann auf Schlüsse durch Philosophie, durch Weisheit, durch Menschliches, da kommst du nie drauf als Normaldenkender. Ist völlig unlogisch, ist Unsinn. Was das Nächste ist, was der Teufel dann tut, wenn er mal die Unvernunft einbricht, jetzt müssen wir aufpassen. Ihr kennt den besessenen Gardarener, was hatte der für Merkmale? Zwei, Nacktheit und Unvernunft. Wo öffentliche Nacktheit zur Schau gestellt wird und wo gleichzeitig Unvernunft ist oder Unvernunft massiv auftritt, kann es sein, dass du Dämonen befallen hast. Muss nicht immer, aber es kann sein. Es gehört auch zu seiner Spielwiese, wo er reinschießt. Und dann hast du frommes Wesen mit falschen Äußerungen. Zum Beispiel die Magd in Philippi, die den Wahrsagegeist hatte, die hatte den Pythonsgeist. Pythia war die Priesterin des Orakels zu Delphi, der Dämon. Die hat geschrien als Weissagung, das sind Diener Gottes des Höchsten, die euch das Evangelium oder ein Evangelium verkündigen. Hat es gestimmt? Oberflächlich ja. In der Tiefe nein. Aber das war fromm. Paulus trieb den Dämon aus. Also man sieht, hier ist massivste Beeinflussung rundum. Wer es nochmal in Ruhe nachlesen will, zum Beispiel 2. Petrus 3. Jakobus 3, Abvers 15, zeigt nochmal ganz genau auf die zwei Wesensarten, die er ausspricht, der Teufel. Dann natürlich Jesaja 9, der Treiber. Der Teufel ist der Treiber, der letztendlich treibt, der uns hetzt, da kommt die Hektik her. Warum haben wir keine Zeit? Wilhelm Busch hat es einmal gut gesagt, er sagt, seine Mutter hat 6 Kinder gehabt, hat aber trotzdem jeden Tag 4 Kapitel in der Bibel gelesen, die hat keine Waschmaschine. Die hat im Zuber mit dem Waschbrett noch gewaschen. Die hat aber Zeit gehabt. Wisst ihr, Zeitgeist. Hektik. Die Bibel nennt den Teufel den Treiber. Und jetzt sagt Jakobus 4, wenn du das alles siehst, was der Teufel hier veranstaltet, kommt es zu etwas. Und zwar beim Gläubigen. Jetzt komme ich zu dem, wo ich drauf ziele. Wisst ihr, was das alles bewirkt, was ich jetzt beschrieben habe? Das bewirkt letztendlich, dass ich meine Einfalt gegenüber Christus verliere, dass das, was vor Gott letztendlich ein Gräuel ist, was nämlich in der Welt hoch ist, dass ich das langsam annehme und dann passiert etwas Furchtbares, dann kriege ich ein geteiltes Herz und dann habe ich Jakobus 4. Und dann sagt Gott plötzlich, der soll nicht mehr glauben, dass er vor Gott etwas bekommt, der ein geteiltes Herz hat. Das heißt, das ist das Ziel vom Teufel, mein Herz zu teilen durch diese ganzen Zermürbungsangriffe und dann plötzlich kann Gott mich nicht mehr segnen, kann mir nichts mehr geben und dann kommt die Unzufriedenheit wie am Meereswoge und schwimmt alles weg und dann letztendlich, dann ist der Mensch erledigt. Und dann hast du diesen Zustand, dass Gläubige letztendlich in einer totalen Frustration da sind und du kannst nichts mehr mit ihnen anfangen. Da gehört eigentlich dazu, Römer 12, 1 bis 3, seid auf Bescheidenheit bedacht, so wie Gott euch zugeteilt hat, gemäß eurer Berufung. Dann wird man auf alle Ebenen zu unzufrieden, auch bezüglich den geistlichen Dingen. Und dann hast du, ob du willst oder nicht, Galater 5. Dann ist Fleisch am Ziel. Dann zieht nicht mehr der Heilige Geist, sondern das Fleisch. Dann hast du Galater 5. Dann kommt der ganze Dreck aus Galater 5. Wie ein Meer sein Dreck erspült, so kommt Galater 5. Dann kommt das alles raus. Und dann hast du plötzlich im Umfeld deiner Gemeinde hast du das Gleiche wie in der Welt. Da hast du keinen Unterschied mehr. Da kommt es her. Galater 5, 19 bis 21. Und darum sagt die Bibel, Sprüche 4, 23, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Und jetzt müssen wir gucken, wie mache ich das? Eine der wichtigsten Bibelstellen, die ich jemals gelesen habe. 1. Johannes 3, Vers 8. Ich denke, wir müssen lernen, biblisch zu denken in diesen Kämpfen. Das sagt die Bibel. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es ist der Wille Gottes durch das vollkommene Opfer und durch die Wirkung des Heiligen Geistes, wenn dieses Opfer in meinem Herzen wirksam wird, dass die Werke des Teufels zerstört werden. Alles, was ich jetzt gelesen habe. Es ist der Wille Gottes, diese Palette zu zerschlagen. Die Bibel redet in Kolosser 2 vom Triumph. In 2. Korinther 2 vom Triumphzug. Das heißt, wo der Gläubige im Sieg, im absoluten Sieg marschiert. In Lukas 10, ab Vers 18 steht unter anderem, dass wir Vollmacht haben auf über jede Macht des Feindes. In Christus hat die Gemeinde ungeheure Macht. Aber sie darf sich nicht vorher durch diese Palette letztendlich ausschalten lassen. Sonst passiert gar nichts mehr. Aber er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Ein Gläubiger braucht keine Angst zu haben, sondern er muss 2, 3 kleine Schritte tun und es wird funktionieren. Jakobus 4, ich muss es zuerst erkennen. Jakobus 4, 7. So unterwerft euch nun Gott. Erster Schritt. Kapitulation. Ich unterwerf mich. Ich sage, Herr, nicht ich, du. Ich unterwerf mich tatsächlich. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das heißt, gib nicht nach. Hör auch nicht auf die Gedanken. Naht euch zu Gott, beginnt dein Herz zum Herr Jesus zu erheben. Durch ihn nahet Gott dem Vater. Und dann fang an zu glauben, dass sich dann zu dir naht. So steht es geschrieben. Nächster Punkt. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Das heißt, dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen sind. Wollte ich niemand sagen, wie man sein Herz ungeteilt macht. Ganz oder gar nicht. Legt dich auf den Altar. Jetzt sagt er einen neuen. Fühlt euer Elend. Wenn es nicht so ist, dass man wirklich beginnt, die Dramatik zu sehen. Und dann sagt er Vers 10. Und jetzt demütigt euch vor dem Herrn. Dann wird er euch erhöhen. Das heißt, es hängt von meiner Herzensstellung ab, ob ich hier dieses vollkommene Opfer zum Widerstand aktivieren kann. Römer 8 sagt ganz klar in 37, in ihm werde ich mit weitem überwinden, wenn ich in Christus bleibe, wenn ich voll mich auf die Seite Jesu stelle, das Opfer annehme, es von ganzem Herzen glaube und dann Widerstand leiste und nicht mehr nachgebe dieser Palette des Angriffs, dann wird es passieren. Offenbarung 12,11, überwunden durch das Lammesblut, dauernde Reinigung durch Jesu Blut, sich klar zum Herrn Jesus zu bekennen und sein Seelenleben nicht zu lieben, nicht sein eigenes Leben zu leben, sondern ihm zu leben. Das sagt die Bibel, das ist es. Wenn man so vorgeht, durchs Wort Gottes das erkennt und dort, wo man erkennt, dass so ein Falle ist, Widerstand leistet, sich reinigen lässt, wo man sich versündigt hat, wo man beschmutzt hat, dann passiert etwas. Überall im Alten Testament, wo das Blut war, kam das Öl hin. Dann wird der Heilige Geist die Teile meines und deines Herzens, wo vorher Sünde war, wenn sie durch Jesu Blut gereinigt sind, dann wird plötzlich dieser Bereich des Herzens vom Heiligen Geist, vom Öl wieder in Besitz genommen. Und dann hast du plötzlich wieder Kraft. Plötzlich siehst du wieder der Erlöser. Plötzlich ist Jesus wieder dein Ein und Alles. Plötzlich hast du Kraft auch zum Überwinden. Da kommt ein Durchbruch. Aber da kommt nur, wenn das Herz wieder hingegeben ist. Was haben wir vorher gelesen? Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Sobald es gereinigt ist, sobald das Öl wieder da ist, sobald es ungeteilt ist, kannst du widerstehen. Jetzt möchte ich zum Schluss lesen, Lukas 21, wo der Herr Jesus nochmals eine Warnung gibt. In der Endzeit, wo er hier sagt, Lukas 21, 34, habt Acht auf euch selbst. Wir haben viele Brüder, die passen immer auf, was die anderen falsch machen. Zuerst sagt die Bibel, pass auf dich selber auf. Du musst gucken, was bei dir ist, bei dir persönlich. Habt Acht auf euch selbst. Das ist ein entscheidender Punkt. Jetzt sagt der Herr Jesus, das ist das Programm, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und da steht ein griechisches Wort, da kommt Bios. Also da kommt das her, was man Biologie nennt. Das heißt, das natürliche Leben. Das heißt, wenn mir morgen meine Schulter wehtut vom Unfall oder wenn ich wegen einem kürzeren Fuß plötzlich Schmerzen habe, dann ist sowas gemeint. Das heißt, er sagt hier, die ganz normalen, natürlichen Dinge dürfen nicht zur Falle werden. Bei uns im Geschäft, das sagen wir immer, das ist ein ganz dummer Satz. Da sagen immer die Strategen der Bank, sagen immer, wir müssen uns vom Tagesgeschäft lösen. Aber genauso ist. Wir müssen uns von den kleinen Nicklichkeiten dieses Tages lösen. Wenn ich halt aufstehe, dann ist halt jetzt, da fühle ich mich halt schwach. Dann ist halt so. Wenn ich jetzt müde bin, dann bin ich halt müde. Wenn ich jetzt völlig überdreht bin, dann bin ich halt überdreht. Man darf die Dinge nicht zu sehr an sich ranlassen. Versteht, ich sage nicht, man soll alles verdrängen. Aber wir müssen immer das Geistliche im Auge behalten und Widerstand leisten. Dann wird's andere auch besser. Oder eine Bremse reinziehen und zuerst mal gucken, wie der Herr Jesus gesagt hat, ruht ein wenig, raus aus dem Trubel, sich zuerst wieder aufforscht und dann weiterarbeiten. Ich weiß, dass viele Brüder sagen, mach selber und mitschwätze. Mir auch bewusst. Bin ja dabei. Sprüche zeigt ganz klar, hier muss man geistliche Haltung einnehmen. Und hier, wenn es weitergeht, er sagt, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Das heißt, durch die Endzeit, jetzt pass mal auf, was hier passiert. Ich sehe jetzt einen neuen Schub. Ihr werdet jetzt einmal sehen, jetzt kommt eine neue Okkultwelle, es kommt eine neue anti-israelische Welle, es kommt jetzt alles, es kommt eine neue Welle gegen das klassische Christentum. Sie werden die normale christliche Kreise als Fundamentalisten verdammen. Wir haben eine totale Liberalisierung, da kommt wieder was. Ungeheure Art über die Gemeinde Jesu. Und jetzt heißt es hier, darum wachet jederzeit. Das heißt, wir sollen vorsichtig sein und bittet, da gehört jetzt auch das Gebet dazu, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Menschensohn zu stehen. Das heißt, ich muss A, das vollkommene Opfer für mich persönlich absolut annehmen, mich reinigen lassen, gucken, dass mein Herz vom Heiligen Geist erfüllt ist und gleichzeitig immer aktive Gebetsleben wirklich wachsam vor Gott gehe unter vollem Einbezug der einzige Quelle der Wahrheit, nämlich das Wort des Gottes, dass ich Tag und Nacht in diesem Wort forsche, wie es im Psalm 1 steht, dass ich dann gepflanzt bin wie jemand, der ein Wasserbächen ist. Und dann werde ich die Endzeit durchgehen, wie eine Schere durchs Papier schneidet, so werde ich durchgehen. Ohne Widerstände. Wenn ich das aber nicht tue, wenn ich passiv werde, wenn ich mich diesen Angriffen des Teufels einfach widerstandslos ausliefere, dann wird genau das Gleiche sein, was passiert, wenn du irgendwo beschossen wirst, irgendwo wirst du getroffen und irgendwo wirst du immer schwächer. Darum sagt der Paulus zu den Korinther, die ja nicht unbedingt die Mustergemeinde waren. Seid männlich, seid stark, alles möge bei euch in Liebe geschehen, müsse geistlich, innerlich aufstehen, wie ein Mann, und beginne Widerstand zu leisten. Nicht wir, sondern vom vollkommenen Opfer Jesu her. Er hat alles vollbracht. Ich benutze nur, was der Herr Jesus bereits für mich getan hat. Und dann wird der Erlöser geehrt. Und dann ist der Herr Jesus strahlend in meinem Mittelpunkt. Wenn das passiert, wenn ich plötzlich merke, wie dieses alles zurückgedrängt wird, und dann kommt die Seele zur Ruhe, und dann siehst du wie auf dem Berg der Verklärung nichts als Jesus allein. Das wünsche ich uns. Geöffnete Augen, diese Verführungen zu durchschauen, diese Tricks des Teufels. Geöffnete Augen, das vollkommene Opfer in der Tiefe zu verstehen. Auch die Wirkung des Blutes, die Wirkung des Geistes, um dann dem Lamme von ganzem Herzen zu folgen, Widerstand zu leisten, auf das der Herr geehrt wird. Ich möchte bitte, dass wir uns nun erheben zum Gebet. Jesus, möchte einfach danken, du hast alles getan. Dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, du bist die Rechte des Herrn, die erhöht ist, die der absolute Sieg bereits erlangt hat. Und wir stehen auf der Seite des Siegers, wir wandeln in deine Fußstapfen, aber du siehst die listigen Angriffe des Teufels. Ich möchte einfach bitten, wenn jemand in unserer Mitte ist, der, so wie es in Matthäus 13 steht, vom Teufel gehindert wurde, sich wirklich zu bekehren, dann erbarme dich. Wenn jemand in unserer Mitte ist, und es sind in unserer Mitte genügend Leute, wenn jemand in unserer Mitte ist, der hier vom Teufel in die Falle gelockt wurde, dann gib Gnade aufzustehen, Gnade Widerstand zu leisten, Gnade gereinigt zu werden, Gnade neu erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist und vorwärts zu gehen, diese ganze Verführung wegzudrängen und dir dem Lamme neu zu folgen, auf das wir strahlend dich sehen, dich verherrlichen und staunen, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Wir beten dich an, dein kostbares und teures Blut. Für das danken wir einfach, dass du es uns gegeben hast. Wir danken für diese vollkommene Erlösung. Wir danken, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns Gnade gibst. Du kannst über Bitte und Verstehen tun. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Erbarme dich uns und ich danke dir dafür. Amen.